Ich hoffe, dass es Augen öffnet, also dass egal, was für eine Sexualität man selber hat, dass man dieses Buch liest und wahnsinnig viel über sich selber lernt und über die Welt auch an andere Sexualitäten lernt, aber vor allem über sich selber.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Es gibt Bücher, die verändern grundlegend, wie man die Welt sieht. Heute spreche ich im Podcast mit gleich zwei AutorInnen, denen das in meinem Fall gelungen ist. Julia Shaws Bi, vielfältige Liebe entdecken, erscheint jetzt gerade und ist ein wirklich bahnbrechendes Buch. Mir ist kein derart zugängliches, klares, offenes Buch begegnet, das von den vielen Menschen berichtet und für sie eintritt, die nicht einfach im Gegensatzpaar heterosexuell oder homosexuell verschwinden wollen. Benno Gammals 2021 erschienenes Anders fühlen erzählt ebenfalls eine Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Die Geschichte des schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik über die Jahrzehnte hinweg. Die 1987 geborene Julia Shaw hat schon mehrere große, viel diskutierte Bücher veröffentlicht. Sie ist promovierte Rechtspsychologin am Londoner University College. Der 1976 geborene Benno Gammal ist seit letztem Jahr Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Davor unterrichtete er Queer History am Goldsmiths College in London. Viel Spaß mit Julia Shaw und Benno Gammal über Bisexualität und vielfältige Liebe. Es ist eine besondere Geschichte, warum sie sich kennen. Wenn man ihre Bücher miteinander vergleicht, würde man ja bisher denken, dass Julia Shaw über ganz andere Dinge geschrieben hätte als Benno Gammal. Es gab aber tatsächlich ein Aufeinandertreffen von ihnen beiden, das ganz besonders ist. Ich begrüße herzlich Julia Shaw und Benno Gammal und möchte gleich fragen, woher kennen Sie sich?
Wir kennen uns durch den Master in Queer History. Benno war mein Lecturer, mein Professor.
Was natürlich komisch klingt, ne? weil du ja schon promoviert warst, wie du bei uns angefangen hast. Das mag ich ja auch so schön an dem englischen System, dass man so immer wieder mal was macht und dann kommt man wieder zurück an die Uni und macht was anderes. Und insofern ist es da besonders so, wie ich Lehre verstehe. Ne? Es ist so ein Austausch, es geht um Kommunikation, dass man gegenseitig voneinander lernt. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht in London. Vielleicht kann man noch, Entschuldigung, aber weil wir schon dabei sind bei dem Masterstudiengang Queer History und London, also ich meine, das ist natürlich auch die Antwort gleich auf die Frage, warum die Bücher so ähnlich sind und jetzt in so kurzem Abstand voneinander erscheinen, weil es ist eben Queer History. Und dazu gehört auch, dass dieser Studiengang erst 2017, 18 entstanden ist. Also dieses ganze Feld ist im Entstehen begriffen und insofern ist es auch kein Zufall, dass wir beide diese Bücher geschrieben haben und uns in London dort getroffen haben, am Center for Queer History. Und was ich dann noch dazu sagen möchte, ist, dieses Center ist im Moment droht zerstört zu werden durch die Kürzungspolitik des College. Also das ist vielleicht an der Stelle dann auch nochmal Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass auch diese akademischen Dinge alles andere als selbstverständlich sind und dass es weiter darauf ankommt, da sich einzusetzen, damit solche Lern- und Lehrmöglichkeiten nicht wieder verschwinden, kurz nachdem sie erst entstanden sind.
Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, mir kam es vor wie ein vibrierender, großartiger Ort für genau so etwas. Julia Shaw, war Ihre Idee tatsächlich, an so einen Ort zu gehen, um was von der Pike auf zu lernen? Oder was war die Idee? Warum haben Sie das noch einmal studiert?
Ich habe studiert, weil ich Benno tatsächlich in einem Podcast gehört habe. Und da wurde erwähnt, dass er halt an diesem Queer History Master arbeitet und auch in dem Queer History Institute mit Justin Bengry tätig war. Und es hat mich total interessiert, dass es sowas gibt, weil so sehr jetzt gerade erzählt wurde, dass leider es schon wieder fast, es kann sein auf jeden Fall, dass jetzt schon wieder fast vorbei ist. Ich war so aufgeregt, dass es diesen Masterstudiengang gibt. Und ich habe direkt geschaut, wo kann man den machen? Und dann war das auch noch in London. Und dann habe ich mich tatsächlich innerhalb von 3 Tagen beworben und innerhalb von 1 Woche war ich akzeptiert. Also ich war so schnell, ich war sofort dabei sozusagen. Und der Grund, warum ich auch den Podcast gehört hatte, ist, weil ich halt Recherche machte für mein neues Buch über Bisexualität. Und ich fand es so schwer, an diese Informationen ranzukommen, dass ich deswegen war ich so dankbar, dass jemand gesagt hat, dass Benno und KollegenInnen gesagt haben, wir haben hier was für dich, du kannst herkommen sozusagen und hier lernen und wir können dich dein Händchen nehmen und dir das zeigen. Und genau so war es und das war ganz toll.
Ihr Buch kommt ja jetzt genau gerade heraus über Bisexualität und eben unter anderem, das ist tatsächlich ein sehr, sehr grundsätzlicher Text zu dem gesamten Komplex von bisexuellen Identitäten, von Bisexualität in der Gesellschaft. Und unter anderem geht es eben tatsächlich auch um Queer History, um die Geschichte dieser Idee. Und ähnlich ist es vor einem Jahr gewesen. Anders fühlen ist 2021 erschienen, im Frühjahr. Und füllte auch ein ähnliches Desiderat. Das ist eine Geschichte von gleichgeschlechtlichen Lieben, von schwulen und lesbischen Identitäten in der Bundesrepublik. Ich frage erstmal Sie, Herr Gammal, wieso haben Sie denn an diesem Buch gearbeitet? Wieso haben Sie das geschrieben? War das einfach, dass man eine Lücke füllen wollte? Oder war das ein ganz spezielles Nachdenken darüber, wie das in eine jetzige Diskussion hineingehören würde?
Ich glaube, am Anfang stand die Lücke, aber auch der eigene, also Forschung hat ja auch immer etwas damit zu tun, woran man Freude hat, also im Idealfall. Und ich wollte was schreiben zur schwul-lesbischen Geschichte also das ist ja, das Projekt fing ja schon vor 10 Jahren an. Inzwischen gibt's langsam mehr, aber gerade 50er, 60er Jahre ist wenig zeithistorisch, ist immer noch wenig in Deutschland. Und also da war diese Lücke. Und dann gab es die Möglichkeit, das zu verbinden mit einem Fokus auf Emotionen und Emotionsgeschichte. Und diese Kombination fand ich so spannend, konnte ich nicht Nein sagen und habe dann auch mit großer Freude dran gearbeitet. Und merke jetzt auch, also das Buch ist ja jetzt eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr erschienen, also man kriegt ja so Rückmeldungen, ne? Und da freut man sich dann, wenn die Leute sagen, da konnte ich mich wiederfinden, das hat mir geholfen, Sachen besser zu verstehen. Also ich glaube, es ist auch nicht nur irgendwie im akademischen, historischen Kontext, sondern auch weit darüber hinaus ist es tatsächlich auch ein Buch, das wichtig war und hoffentlich wichtig bleibt. Also da ist ja natürlich auch so eine politische Intention immer mit dabei, bei Julias Buch ja auch. Ja, das finde ich wichtig, das so zu kombinieren. Nicht nur in diesem Feld, aber vielleicht gerade auch in der queeren Geschichte.
Ich gebe die Frage gleich weiter an Julia Shaw. Wie ist das bei Ihnen entstanden? Ist das auch auf eine solche Art und Weise hinein in das Feld gemeint oder auch als politisches Buch? Oder woher kam das bei Ihnen?
Es kam daher, dass ich halt bi bin und sehr schwer fand, Bücher über die Wissenschaft und über die Forschung dahinter zu finden, die nicht super akademisch waren. Also auch akademische Bücher gibt es nicht so viele. Inzwischen in den letzten paar Jahren gibt es ein paar mehr. Also als ich angefangen habe, gab es wirklich, glaube ich, eins. Und das war auch schon 10 Jahre alt. Also es ist sogar akademische Bücher gibt es selten und sind oft Paper, die zusammengefasst sind. Also es sind auch nicht mal neue Werke manchmal, sind es halt Paper, die gesammelt werden. Und das ist schön, aber war nicht genug für mich. Also ich wollte mehr, ich wollte komplexer über dieses Thema lernen. Und da habe ich dann halt mich entschieden, wenn es dieses Buch nicht gibt, dass die Forschung an die große Masse sozusagen bringt und an die ganzen bisexuellen Menschen da draußen, die gerne darüber wissen würden oder die FreundInnen von bisexuellen Menschen oder die Eltern von bisexuellen Menschen. Das sind alles Leute, die an diese Forschung rankommen sollten. Und ich habe eine Forschungsgruppe gegründet, nicht weil ich selber Bi-Forscherin war, sondern weil ich fragen wollte, wo seid ihr eigentlich? Und das hat mich überrascht, dass ich habe einmal einen Tweet rausgeschickt und innerhalb von 24 Stunden haben sich, glaube ich, 10 Leute gemeldet. Das waren schon mehr, als ich dachte, als aktive Bi-ForscherInnen. Und dann über die nächsten Monate entstand sich eine Gruppe mit über 40 Leuten. Und wir haben dann, jeden Monat gab es einen Talk. Und es gibt sie, aber sie kannten sich auch gegenseitig nicht. Und das fand ich auch interessant. Und das war nochmal so ein Strich darunter. Man braucht dieses Buch, oder man braucht dieses Thema mehr erläutert und anders beschrieben vielleicht. Und das sah ich so ein bisschen als meine Rolle. Ich wollte diese ganze Information sammeln und sie so präsentieren, dass sie hoffentlich Menschen helfen. Und, wie Benno gesagt hat, natürlich gibt es immer, ich würde nicht sagen, das ist, ich habe es nicht geschrieben, um ein politisches Buch zu sein, aber es ist queer, es ist automatisch politisch. Und natürlich geht es da auch um Menschenrechte und natürlich gibt es da darum, dass wir dafür kämpfen, dass Menschen, die bi sind, wo auch immer sie leben auf der Welt, frei leben können und sicher leben können.
Ein Verlag wie der Hansa Verlag, der jetzt schönerweise diese beiden Bücher rausgebracht hat, hat davor viele Jahrzehnte damit verbracht, viele Bücher rauszubringen, aber solche Bücher überhaupt nicht rausgebracht. Kein einziges, nichts. Ist da etwas im Umbruch? Gibt es da eine größere Diskussion, mehr Interesse, mehr Menschen, die das lesen wollen? Oder warum passiert das in diesen Jahren?
Benno?
Nein, du darfst zuerst.
Ein Umbruch? Ich weiß nicht, es kommt so ein bisschen in Wellen, glaube ich. Also auch wenn man sich die 90er anschaut, was Bisexualität angeht, da gab es das Thema auch schon mal auf Zeitschriften vorn drauf. Also Cover Stories gab es da auch schon im Spiegel und Newsweek in Amerika. Und das Problem damals ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Aber Bisexualität wurde halt immer wieder als neu bezeichnet, als was Außergewöhnliches, als oft etwas Perverses, genauso wie andere homosexuelle Tendenzen. Obwohl das war mit Bisexualität vielleicht noch ein bisschen mehr hypersexualisiert, immer noch, als bei zum Beispiel Gay Culture. Und da gibt es schon Unterschiede, aber ich würde sagen, das kommt in Wellen. Und im Moment sind wir halt in so einer Welle wieder, wo vielleicht wieder ein bisschen mehr passiert. Aber viel hat auch mit Finanzen zu tun. Viel hat damit zu tun, dass Verlage wie Hansa auch Ja sagen und sagen, wir machen das jetzt. Und die Welt braucht solche Bücher und auch immer wieder, nicht nur einmal.
Also ich glaube auch, also das mit den Wellen ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ne, nicht, dass man so den Eindruck hat, irgendwie vor 100 Jahren war alles schlimm und dann geht das so langsam kontinuierlich bergauf. In den 80er Jahren taucht in deinem Buch ja auf, mit AIDS gab es eine ganz schreckliche Umkehr von Trends. Aber dann auch wieder, ich beschreibe das als Normalisierung. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das führt dann auch dazu, dass Institutionen wie der Karl-Hanser-Verlag irgendwann dann Interesse auch dran haben. Ne, die ganze Diskussion über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und das ist natürlich dann auch, es ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Es ist nach wie vor ein Thema, wo es auch bei uns offene Fragen und Probleme gibt. Also es wächst. Inzwischen in den letzten 10, 20 Jahren so ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass man sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen sollte, wenn man nicht sich persönlich betroffen fühlt. Ne? Und das schreibt Julia auch in ihrem Buch und so ist mein Buch auch gemeint. Es ist ja eben nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern für alle. Und das glaube ich auch die wesentliche politische Intervention, so einen entspannteren Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit möglich zu machen. Innerhalb der Gesellschaft als Ganzes, aber auch im queeren Feld, im LSBTI-Feld, gerade wenn es um Bisexualität geht, und das taucht bei Julia ja auch auf, ne, gab es ja auch, also es gibt auch innerhalb des Feldes Kämpfe, wo die Schwulen sagen, irgendwie, also die bisexuellen Männer, was soll denn das? Oder die Lesben sagen irgendwie, haut ab, ihr bisexuellen Frauen, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und solche Konflikte gibt es bis heute und das ist mir das wichtigste politische Anliegen, so eine Möglichkeit zu schaffen, wo man anerkennen kann, dass es gibt unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen, aber man kann trotzdem politisch zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was wächst in den letzten Jahren jetzt auch. Also ich bin ja jetzt in Florenz und arbeite mit vielen ganz tollen Promovierenden zur queeren Geschichte und da kann man großartige Sachen machen und da merkt man auch, was es dafür gerade bei den jungen Leuten für ein großes Interesse gibt. Also nächstes machen wir eine Konferenz zu Queer Pedagogies, also so jetzt bin ich wieder im Englischen, ne? Also wie queeres Wissen über die Generationen weitergegeben wird, aber auch in Schulkontexten und so weiter. Und das sind natürlich brandheiße und extrem wichtige Themen. Aber es gibt jetzt an manchen Stellen wenigstens Gelegenheiten, diese Themen in Ruhe und gelassen zu besprechen. Und das ist mir wichtig.
Und was auch im Moment anders ist, glaube ich, als in der Vergangenheit, ist, dass dieses Thema Gender auch in Deutschland, es hat halt viel auch mit anderen Sachen zu tun in queer Themen in den Bereichen. Und das öffnet wahnsinnig viele Türen, dass wir über Gender sprechen, dass wir über Sexualität auf Twitter und in den Social-Media-Welten, dass wir über solche Sachen sprechen und dass vor allem junge, aber auch ältere Menschen Access haben und dass sie wirklich ihre Communities finden online. Und das ist etwas Neues, weil natürlich gab es immer queer Communities, aber die waren oft sehr schwer zu finden oder es war zu unsicher, zum Beispiel, sie zu finden. Und das Internet hat es halt, glaube ich, viele Türen geöffnet, viele virtuelle Türen geöffnet. Und genauso wie auch dieser Studiengang. Also wir haben ja, Benno, alles online gemacht, weil es war halt während der Pandemie. Und das wäre vor 10 Jahren auch nicht möglich gewesen. Also da gibt's dieser digitale Wandel hat auch viel damit zu tun, dass wir jetzt anders über diese Themen sprechen können und dass sich Menschen einfacher finden können und dadurch auch diese Stärke haben, diese Strength in Numbers, diese Stärke in größeren Gruppen auch zu sagen, hey, wir sind hier. Also so Bi Visibility Day zum Beispiel oder Queer Visibility Day. Das sind so Sachen, sowas gab es vorher nicht. Und das ist sehr schön und hilft uns auch, glaube ich, sehr, auch für Bücher.
In der Wahrnehmung kann man ja tatsächlich sagen, dass da in einem großen queeren Feld ganz, ganz viel geschieht. Von außen wirkt das dann immer wie sehr viele Zusammenschlüsse und Kooperationen. Ich fand aber bei der Lektüre von Bi, Julia Shaw, jetzt schon sehr eindrücklich, dass es auch ganz stark darum ging, wie kompliziert es eben ist, eine eigene Identität als Gruppe überhaupt herauszuarbeiten. Und in der Geschichte bei Benno Gammal von homosexuellen Lebensgeschichten spielt das auch immer wieder eine Rolle. Es gibt da mehrmals O-Töne. In dem Buch ist das ganz kunstvoll gemacht, dass immer wieder einzelne biografische Schicksale selbst erzählt werden. Und da gibt es immer wieder, dass es eine sehr wichtige Sache zur schwulen oder lesbischen Konturierung ist, zu sagen, sich abzugrenzen gegen bisexuelles Leben und so weiter. Kann man also eigentlich sagen, dass Bisexualität etwas ist, das irgendwie im Kampf der sogenannten sexuellen Minderheiten unter die Räder gekommen ist, was noch unsichtbarer ist als so vieles andere?
Ja, das kann man sagen. Also natürlich nicht in jedem Kontext, aber insgesamt, ich glaube, die meisten Menschen, die über queere Themen nachdenken, denken sehr wenig über Bisexualität nach. Und das ist oft so ein Afterthought. Es ist so, ja, und dann gibt's auch die Bis. Aber so richtig drüber nachgedacht wird natürlich von bisexuellen Menschen schon, aber von vielen, die es nicht sind, nicht unbedingt. Und das sieht man auch bei Events zum Beispiel. Also wer auf der Bühne steht, wer bei einem Panel dabei ist. Und ich will fast aufschreien jedes Mal, dass ich eine bisexuelle Person sehe, weil ich denke, ey, wir sind da, wir sind repräsentiert in diesem Gespräch. Und ich war vor ein paar Jahren, darüber schreibe ich auch, über Bi Communities und Bi Spaces. Und das war tatsächlich auch der Kurs, den ich mit Benno gemacht habe, über Queer Spaces. Also was heißt eigentlich Platz? Was ist unser Ort? Wer sind wir auch als Community? Und wie nehmen wir Platz auf? Und das ist für bisexuelle Menschen tatsächlich nochmal anders als für andere queere Menschen, weil wir oft keine Space haben. Also wir sind oft halt nicht repräsentiert in Talks und wir haben vielleicht keine Stimme unbedingt und wir haben auch physisch nicht wirklich Platz. Also wir nehmen, also zum Beispiel, es gab den allerersten Bi Pride vor ein paar Jahren in London und das war so anders, dass man da ankommt und nicht direkt zeigen muss, nein, ich bin queer genug, ich darf hier sein, dass man direkt da anfängt und sagt, hey, wir sind alle Bi oder die meisten von uns sind Bi, wir müssen nicht da anfangen, wir können direkt in die Themen reinspringen und darüber sprechen, wie Mixed Sexuality Relationships sind. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der hetero ist zum Beispiel oder verheiratet bin mit einem Mann und ich eine Frau bin, dass es vielleicht schwieriger ist, dass ich mich immer wieder outen muss, dass ich immer wieder zeigen muss, nee, ich bin immer noch Bi, obwohl ich natürlich in einer Beziehung bin, die heterosexuell aussieht. Und das sind so Themen, die natürlich, wenn man zum Beispiel lesbisch oder schwul ist, man muss sich nicht die ganze Zeit outen, meistens. Ja, gerne, Benno, gleich. Weil zumindest, wenn man in einer Beziehung ist und man out ist, man sieht es halt direkt. Man sieht halt, ihr seid zusammen. Aber Benno hat dazu was zu sagen und das würde ich gerne hören.
Naja, es ist auch im schwulen und lesbischen Kontext nicht so einfach, genau wie du sagst, ne? Also sozusagen die am einfachste Weise sichtbar zu werden ist als Paar. Aber wenn man nicht als Paar auftritt, zum Beispiel am Arbeitsplatz, Ist es auch nicht so ohne weiteres, ne? Weil das finde ich spannend bei deinem Buch und eine absolut richtige Beobachtung, diese, weil es immer noch diese dominante Grundannahme von Heterosexualität gibt. Also sozusagen, Heterosexuality is a default option, ne? Also wir nehmen immer zuerst mal an, wenn wir jemandem begegnen, das ist ein heterosexueller Mensch. Aber warum eigentlich, ne? Und also dieses Problem gibt's auch für Schwule und Lesben. Aber es ist, du hast natürlich recht, es ist schwieriger, Bisexualität sichtbar zu machen, sichtbar zu werden. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, weil in meinem Buch, Florian Kessler hatte das erwähnt, es ist ja Oral History, also es sind so biografische Erzählungen. Und da sind natürlich unzählige Männer und Frauen dabei, die heterosexuell verheiratet waren, Kinder haben, dann spätes Coming Out hatten und dann als Lesben oder Schwule lebten. Und oft auch in den verrücktesten Konstellationen, also gehen mit ihren, die Frauen leben als lesbisches Paar, fahren aber in Urlaub mit dem Ex-Mann. Ja? Also das ist, ich meine, da ist ja alles möglich. Aber da ist niemand dabei, der oder die sich als bisexuell selbst beschreiben würde. Und du hast ja auch diese Unterscheidung zwischen bisexuellem Verhalten und bisexueller Selbstidentifizierung, das kommt da zum Tragen. Ne? Also man könnte jetzt sagen, das sind eigentlich bisexuelle Biografien, aber die Leute selber wollen es eben nicht so beschreiben. Und man muss sie ja auch nicht zwingen dazu. Aber ich glaube, dass da dass das auch eine generationelle Frage ist, dass da jetzt mehr Offenheit wächst. Und der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass es natürlich diese Konflikte und Spannungen innerhalb des queeren Feldes gibt. Aber dass es wichtig ist, darüber nicht zu vergessen, dass es die große Spannung mit der großen Mehrheit nach wie vor gibt. Ne? Also diese Konflikte im Inneren muss man austragen, aber dabei darf man nicht vergessen, dass diese diese heterosexuelle Grundannahme wahrscheinlich das größere Problem ist oder zumindest auch großer Anstrengungen bedarf, der großen Mehrheit von Leuten immer wieder zu sagen, denkt einfach mal drüber nach, über eure eigene Sexualität, über die Sexualität der Leute, denen ihr begegnet. Sind die vielleicht nicht zwangsläufig alle heterosexuell? Und was gibt es dann für Möglichkeiten und Optionen?
Ich frage was, das ist wahrscheinlich richtig blöd, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber es geht in beiden Büchern, und bei Julia Shaw geht es dann, glaube ich, sehr emphatisch darum, dass man überhaupt diese fürchterlichen, zerstörerischen, heterosexuellen Grundannahmen über die Gesellschaft, dass man die auflösen kann, indem man eben viel freier und viel offener und viel in jeder Richtung polyvalenter sozusagen lieben und zärtlich sein und sich interessieren kann. Und wieso ist dann eigentlich es so wichtig, dass man dann wieder harte Kategorien für seine eigene Identität findet, dass man sagt, dass jemand sehr gerne sagen möchte, ich bin bisexuell oder jemand sagen möchte, ich bin genau das und das, dass immer wieder neue Identitätsgruppen auftauchen. War nicht diese Idee von dem Wort queer eine ganz tolle Idee, dass plötzlich alle alles tun konnten und es gar nicht mehr so genau in so kleinere Schubladen eingeordnet werden musste? Ich finde die Frage ehrlich blöd, weil ich finde, es ist ja was ganz Wichtiges, das kommt auch in beiden Büchern ja ganz stark raus, die Identität von Menschen hängt so stark daran, dass sie sich endlich trauen zu sagen, ich bin schwul oder ich bin bi oder irgendetwas. Und dann finde ich, es kann es auch sehr verletzend sein zu sagen, ja, warum machst du das denn? Das ist doch blöde Identitätspolitik.
Also eigentlich genau in dem Letzten, was Sie gesagt haben, Herr Kessler, ist es eigentlich schon drin. Ne? Also es kann nicht darum gehen, irgendwie anderen Leuten zu sagen, wenn du jetzt auf die Straße gehst und für dich ist es wichtig, ein Schild zu tragen, auf dem steht, ich bin schwul und wie heißt es bei Queer Nation? We are queer, we are here. Get used to it. Also sozusagen, das ist ja Identitätspolitik. Ja, und dann kann es ja nicht drum gehen, irgendwie zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht, du musst was anderes auf dein Schild schreiben, schreib drauf I'm fluid oder so. Also das kann ja nicht der Punkt sein. Aber der Punkt ist irgendwie, die Leute, glaube ich, aufzufordern, ja, Identitätspolitik kann wichtig sein, kann politisch auch produktiv sein, kann Sichtbarkeit erzeugen, kann politische Erfolge wie die gleichgeschlechtliche Ehe, Marriage for All, irgendwie erringen. Aber bei alledem bleibt offen und guckt immer mal wieder. Also hinterfragt auch diese Identitäten. Die sind nicht per se schlecht, Aber es ist keine schlechte Idee, sie ab und zu mal wieder zu hinterfragen und zu gucken, ist es jetzt eigentlich weg. Ich hatte eine Frau im Interview, Frau Opitz heißt sie bei mir, die sagt genau das. Ich weiß doch nicht irgendwie, ob ich in 10 Jahren noch mit Frauen zusammenleben will. Vielleicht will ich in 10 Jahren wieder mit einem Mann zusammenleben. Und dann sagt sie, ich habe diese Stärke, diese Ungewissheit auszuhalten. Also ich muss nicht eine Identität mich da drauf festlegen für den Rest meines Lebens. Wer weiß, was das Leben bringt. Und das finde ich, glaube ich, ist eine gute Einstellung. Also das eine tun und das andere nicht lassen, das wäre meine Reaktion.
Labels, warum braucht man sie? Das ist, glaube ich, auch oft die Frage. Und die Antwort ist, nicht unbedingt nur, weil queer Menschen sichtbar sein wollen, das ist natürlich auch wichtig, aber auch, weil die Gesellschaft es klar macht, dass es wichtig ist. Also klar, es ist nett, wenn wir sagen, wir sind queer, es ist doch alles egal, aber es ist nicht egal. Es ist in der Welt nicht egal. Es ist in den meisten Ländern immer noch illegal, homosexuelle Akten zu machen. Und dementsprechend, solange es der Welt nicht egal ist, mit wem man zusammen ist oder wen man liebt, solange wird es politisch sein und solange ist es auch wichtig, dass wir nuanciert drüber sprechen. Und Nuance kommt auch mit Begriffen wie bi und schwul und lesbisch und queer und trans und pluri und poly und diese ganzen anderen Begriffe, die wir haben. Und diese Nuance zeigt einfach diese Vielfältigkeit. Aber was auch ganz wichtig ist bei bisexuellen Menschen, also Benno hat gesagt jetzt, dass diese Stärke zu quasi zu sagen, ich weiß nicht, in wen ich mich vielleicht mal in 10 Jahren verliebe, das sieht man auch in der bisexuellen Forschung, aber andersrum, in dem Sinne, dass ich wundere mich oft, warum Menschen den Begriff bi nicht benutzen. Und ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, darüber nachzudenken, dass sie doch vielleicht sich in Menschen unterschiedlicher Geschlechter verlieben könnten und dass sie ihre Herzen sozusagen ein bisschen öffnen für diese Möglichkeit mindestens. Oder sogar sagen, hey, ich habe diese Geschichte mit Männern, Frauen, mit unterschiedlichen Geschlechtern und vielleicht bin ich ja bi, vielleicht bin ich nicht hetero. Und da gibt es ein Zitat zu von einem Psychologe Fritz Klein, der vor ein paar Jahrzehnten geforscht hat. Und er hat Therapie gemacht mit Menschen, vor allem bisexuellen Menschen, Männern und Frauen. Und er hatte eine junge Frau vor sich sitzen, die gesagt hat, ich bin bi und hat erklärt, was sie alles, wen sie schon geliebt hat, warum sie da ist, dass sie das als Problem empfindet. Und ihre Eltern kamen dann plötzlich und waren ganz empört. Herr Klein, warum heißt unsere Tochter immer noch bi? Weil er war halt sex affirmative. Also er war nicht da, um sie jetzt zu ändern. Er war da, damit sie sich wohlfühlen kann in ihrer eigenen sexuellen Identität. Und das haben die Eltern nicht verstanden. Und dann kam das geile Zitat von ihm. Darüber hat er geschrieben. Der Vater sagte dann plötzlich, yeah, that's the problem. You're not here, you're not there. There's too much freedom. A woman here, a man there. Too much freedom. Und diese Idee, zu viel Freiheit, finde ich, ist so der Oberbegriff von dem, was ganz viele Menschen denken, wenn sie Bisexualität hören. Sie denken, du hast zu viel Freiheit, du willst bestimmt ganz viele Menschen in einer Beziehung haben, du willst bestimmt die ganze Zeit Dreier haben, du bist exzessiv, du bist too much. Und das ist faszinierend und das müssen wir ändern.
Dieses zu viel Freiheit, es ist ja immer ein bisschen eine blöde Idee, wenn man anfängt zu überlegen, was in einer Kultur jetzt das wirklich Natürliche ist oder das ganz Normale. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das wirklich jemals gibt. Aber in Ihrem Buch, Julia Shaw, überlegen Sie auf ganz viele verschiedene Weisen, auch mit Untersuchungen und auch richtig Blicken auf verschiedene Tierspezies, wie eigentlich Verhalten aussehen kann. Und einmal zitierten Sie auch ein Buch, das fand ich sehr interessant, Not Gay, das davon erzählt, dass im Heteropatriarchat, also bei den richtigen maskulinen, heterosexuell kodierten Männern, durchaus Praktiken sind, bei denen ganz klar wird, dass sie in Wahrheit auch das eigene Geschlecht begehren, eben in der Umkleide oder was weiß ich an was verorten. Ist es vielleicht so, dass in Wahrheit das Natürlichere wäre, dass Menschen überhaupt grundsätzlich zu anderen Menschen zärtlich sein können und dabei gar nicht so sehr auf die Geschlechtergrenze gucken? Ist das etwas, was Sie formulieren würden? Ist Bi sozusagen natürlicher und echter als das andere?
Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mit natürlich, mit Wörtern wie natürlich. Aber ich glaube, auf jeden Fall gibt es Indizien in der Tierwelt, dass es viele bisexuell natürlich nicht als Identität, aber als Benehmen, also Tiere, die mit Männchen und Weibchen sich zusammentun als Pärchen oder sexuell auch sich benehmen. Und das überrascht, glaube ich, sehr viele Leute. Und das hat mich auch überrascht, dass Heterosexualität auch in der Tierwelt nicht unbedingt Standard ist. Also nicht alle Tiere sind ständig hetero. Weil ich glaube, man bekommt fehlerweise manchmal diese Idee, dass, weil es immer ums Vermehren geht, es geht immer um Babys, dass Tiere ja nur sich vermehren wollen. Aber auch andere Tiere wollen Zärtlichkeit. Auch andere Tiere brauchen Partnerschaften, wo sie vielleicht eine Saison lang dann sich zum Beispiel helfen können und wo dann einer Essen bringen kann und der andere, was weiß ich, kämmt das Fell von dem anderen. Und das ist einigermaßen egal, ob das dann ein Mixed-Sex-Dynamik ist oder ob es zwei Tiere sind vom selben Geschlecht. Und das fand ich spannend, weil alle Tiere, soweit wir gesehen, also soweit ich auf jeden Fall gesehen habe, haben auch bisexuelles Benehmen, das man schon mal gesehen hat, und homosexuelles Benehmen. Und das ist interessant, weil ich auch auf der Suche nach einem Bigen war, weil ich jahrelang, mein ganzes Leben lang sogar, geglaubt habe, es gibt ein Gay-Gene, dass man halt schwul geboren ist. Also man kommt schwul auf die Welt und man kann es nicht ändern, und das ist auch ganz wichtig für die Politik, was LGBT-Plus-Politik angeht. Das war so ein bisschen diese, man kann uns nicht ändern. Und ich verstehe jetzt politisch, warum das wichtig war, sowas zu sagen. Aber in der Realität ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und ich ging also dann auf die Suche nach diesem Bi-Gen. Und okay, was heißt das dann? Haben wir ein halbes Gay-Gene? Oder wie sieht das dann aus? Und die Antwort war, es gibt kein Gay-Gene. Und ja, es ist etwas, das in uns drin ist, in dem Sinne, dass wir es nicht ändern müssen sollten. Aber Sozialisierung hat natürlich auch spielt eine große Rolle. Und da in diesem Kapitel, wo ich über die Tierwelt schreibe, gehe ich halt auf diese Suche nach dem Bigen, finde es nicht, gehe dann halt weiter und gucke, okay, wie sehen denn Beziehungen in der Tierwelt überhaupt aus? Und da bin ich auf ganz viele auch hetero-Annahmen gekommen, wo immer die Vermutung war, ach, alles, was nicht heterosexuell ist oder nicht zwischen Pärchen, die männlich und weiblich waren, muss Dominanz sein. Es muss was anderes sein. Und das ändert sich auch jetzt in der Tierwelt. Es wird jetzt langsam angenommen, okay, vielleicht gibt es ja auch homosexuelle, nicht nur heterosexuelle Paare.
Ich weiß nicht, ob es sich in der Tierwelt ändert, aber in der menschlichen Beobachtung der Tierwelt ändert sich offensichtlich. Ich finde, da fand ich, also die Bonobo-Affen tauchen ja dann auch auf. Das wird ja oft diskutiert, ne? Also dieses alle möglichen Tiere männlichen Geschlechts, weiblichen Geschlechts, uneindeutigen Geschlechts interagieren sexuell miteinander. Was ich interessant finde, es sind die Zuschreibungen, die dann stattfinden. Und oft wird die Tatsache, dass, also gerade bei einem Bonobos ist, glaube ich, das eines der prominentesten Beispiele, dass da so viel verschiedene Formen von sexueller Interaktion stattfinden, wird dann gelesen als, sozusagen, das wäre befreit. Na, also da wird deutlich, wie die Menschen sozusagen ihre Ideen in das Tierverhalten reinlesen. Und ich glaube eben nicht, dass es das ist. Also das beschreibst du ja eigentlich auch. Also es geht halt um eine andere Form des Umgangs mit sexueller Interaktion. Aber trotzdem folgt die natürlich bestimmten sozialen Regeln in diesem Bonobo, sagt man da, Kollektiv. Eine Frage, weil ich dann immer denke mir, naja, aber so ganz, das kann ja nicht stimmen. Also eine Frage, die mir dann durch den Kopf ging, was ist dann eigentlich, wenn so ein Bonobo-Affe asexuell ist? Ne? Also sexuelle Interaktion ist ja da so ein soziales Bindungsmittel, aber wenn jemand, sage ich auch jemand, so ein Affe nicht berührt werden möchte an den eigenen Genitalien, was passiert dann? Ne? Also
Und was auch spannend ist, ist, dass die Forscher uns da versagt haben. Also das ist in der menschlichen Sexualität so, glaube ich, und auch in der Tierwelt, dass man halt auf Sachen schaut, die ganz offensichtlich queer sind und sagt, die sind nicht queer. Und das ist diese Unsichtbarkeit, obwohl sie eigentlich direkt vor den Augen von diesen ForscherInnen war oder ist, wo dann trotzdem ForscherInnen sagen, nee. und dann einfach drauf, unsere sozialen Erwartungen draufpacken auf die Situation und nicht einfach interpretieren, nicht einfach beschreiben. Ich meine, Kinsey und BiologInnen vor 100 Jahren haben auch schon gesagt, wir müssen da aufpassen und die sexuelle Welt von Menschen und Tieren ist divers. Und trotzdem haben Forscher das oft ignoriert. Und das ist, glaube ich, auch eine wertvolle Message, dass ForscherInnen auch Menschen sind und auch die sozialen Biases mit sich nehmen und dass wir da auch vorsichtig sein müssen.
Ich habe zum Beispiel, nur ganz kurz, ich habe beim Durchlesen von Julias Buch, habe ich gelernt, dass ich monosexuell bin. Ne, als schwuler Mann bin ich natürlich dann, wenn es um Bisexualität geht, und das Gegenteil ist dann Monosexualität. Gut, ist jetzt nicht total neu, aber da hatte ich auch vorher noch nicht wirklich so drüber nachgedacht. Das klingt so ein bisschen, als für Stereo hat es nicht gereicht. Ne? Das ist aber okay. Ne? Nur als Beispiel dafür, wie man auch persönlich zum Nachdenken kommt, ne? Wenn man über Sexualität in ihren verschiedenen Facetten liest und reflektiert.
Ja, und das geschieht ja genau durch diese Begriffe und ihre Herleitungen. Ein Gedanke, den ich noch hatte zu beiden Büchern zugleich, ob es nicht auch noch so etwas immer so wie so ein Schatten von den Büchern gibt. Ich habe gedacht, eigentlich sind doch auch beides unglaubliche Dokumente davon, in was für einer Krise heterosexuell und das, was man vielleicht das Patriarchat nennt. Also, dass diese Gesellschaft beispielsweise im Bi ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch dieser Male Gaze, der beispielsweise als weiblich gelesene bisexuelle Frauen ganz stark trifft, dass die eben hypersexualisiert werden, dass eben pornografische Vorstellungen eben genau von Dreiersex und so weiter eingefügt werden und sonst gar nichts mehr eigentlich bestehen bleiben kann und gar keine andere Identität da ist. Das ist ein großes Beispiel dafür. Und in Benno Gammals Buch ist es nicht nur, dass das Buch durchaus auch so etwas ist wie eine Gewaltgeschichte, weil sich ja die Verrechtlichung erst stark ändern musste, damit überhaupt gleichgeschlechtliches Lieben auf vielerlei Art und Weise möglich sein kann. Sondern in dem Buch geht es immer wieder darum, auch auf sehr befreiende Art und Weise, auf wie man sich überhaupt erst Freiräume schaffen muss, wie man irgendwie dem Patriarchat oder der Heterosexualität entkommen oder sich mit ihr arrangieren muss, weil sie alles durchdringt. Erzählen die beiden Bücher gemeinsam, deswegen eigentlich auch eine fürchterliche Geschichte davon, was in einer Welt los ist, die so sehr durchdrungen ist von Heterosex?
Da gibt es viel in der Frage. Ich glaube, dass die Welt, ja, es gibt natürlich die Norm, die Erwartung ist, dass jeder heterosexuell ist und dass es auch das Normale, das Gesunde ist und alles andere ist abartig und pervers. Die Probleme, die daraus kommen, sind nicht nur, dass man selber vielleicht unglücklich ist mit solchen Vermutungen und dass man dann vielleicht nicht derjenige werden kann, der man sein möchte oder lieben kann, wie man lieben möchte oder sicher sein kann in dem, was man macht, sondern auch, dass Gewalttaten natürlich auch gegenüber Menschen, die dann hypersexualisiert, überdurchschnittlich passieren. Also zum Beispiel, Forschung zeigt ganz klar, dass bisexuelle Frauen viel öfter vergewaltigt werden, zum Beispiel auch im Vergleich zu lesbischen Frauen und im Vergleich zu heterosexuellen Frauen. Also diese Hypersexualisierung hat Konsequenzen und diese Konsequenzen haben mit Gewalt zu tun, sie haben mit physischer, aber auch psychologischer Gewalt zu tun und sie haben mit Ausgrenzung zu tun und das führt dann auch, dieses ganze Paket sozusagen, führt dann auch zu Einsamkeit und führt durchschnittlich zu Sachen wie non-suicidal self-injury, also wenn man sich zum Beispiel selber verletzt, ohne dass man, also nicht suizidal, aber wenn man sich selber verletzt und sich selber wehtut. Also es kann zu psychologischen Störungen auch kommen dadurch. Und das ist ein Thema, das ganz wichtig ist. Ob es eine Geschichte der Gewalt ist, das ist, glaube ich, zu viel. Also ich hoffe schon, es ist eine Geschichte der Liebe und eine Geschichte, was wir alles vielleicht falsch verstehen oder was wir vermuten und was wir besser machen könnten und dass wir alle tiefer drüber nachdenken sollten, wie wir lieben und wen wir lieben. Und hoffentlich ist es eine Geschichte der Liebe, obwohl natürlich da auch tatsächlich leider viel Gewalt drin ist.
Also bei mir ist es definitiv auch eine Geschichte der Stigmatisierung. Das ist ja eines der Argumente des Buches, dass die Stigmatisierung nicht einfach verschwindet. Und diese Zuschreibung von Hypersexualität ist ja bei dir auch ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht endet. Es ist deswegen ein spannendes Beispiel auch, weil es die Ambivalenz zeigt, ne? Weil gerade die Hypersexualität, also zum Beispiel schwarze, schwule Männer sind ja auch, haben auch oft genau damit zu kämpfen, dass sie so als hypersexuell wahrgenommen werden. Und irgendwie als die großen Hypermaskulinen mit den großen Geschlechtsorganen und das aber gar nicht unbedingt wollen, sondern dann sagen irgendwie, aber wir sind ja auch zärtlich und liebend und das taucht aber in dem öffentlichen Bild von uns gar nicht auf. Deswegen sage ich, Hypersexualität ist ambivalent, weil es einerseits wird es von manchen so als erstrebenswert betrachtet und andere sagen aber, es objektiviert meinen Körper. Na, und das ist ja auch das Problem bei vielen, gerade scheint mir nach der Lektüre deines Buches bei bisexuellen Frauen, dass es sozusagen dieses Problem gibt, dass Hypersexualisierung dann eben auch stigmatisierend wirkt und zur Diskriminierung beiträgt. Und die geht nicht weg. Also das ist, glaube ich, bei mir auch so. Deswegen sage ich auch, es gibt nach wie vor Grund, sich zu wehren und sich politisch zu organisieren. Und der wesentliche Grund ist natürlich das, was Sie sagen, Herr Geißler, das Heteropatriarchat. Ich weiß nicht, ob es in der Krise ist. Also das wäre schön, wenn das Patriarchat in der Krise wäre. Also es gibt Anstrengungen, irgendwie es zum Bröckeln zu bringen. Und wenn die Erfolge zeitigen, dann ist es gut. Aber was auf alle Fälle nicht in der Krise ist und auch nicht sein sollte, ist Heterosexualität. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, man sollte darüber nachdenken. Und wenn man dann im Nachdenken als Mann zu dem Ergebnis kommt, dass man Frauen toll findet, dann ist es so. Also was in der Krise eventuell ist, wenn wir Glück haben, ist die Zwangsheterosexualität, die heterosexuelle Norm. Aber Heterosexualität ist ja überhaupt nicht das Problem. Ne? Also das wäre mir an dem Punkt auch noch wichtig. Und oft, also das haben meine Interviewpartner oft gesagt, heterosexuelle Menschen, die sich die Zeit nehmen, drüber nachzudenken und dann zu dem Ergebnis kommen, ja, heterosexuell, das ist mein Lebensentwurf, das ist das, was ich will und dann sehr zufrieden damit leben, haben auch meistens kein Problem mit Leuten, die ihr Leben anders leben. Problematisch ist nur dieses unreflektierte Übernehmen eines vorgegebenen Musters, also die Heteronorm, das kann zu Problemen führen. Also deswegen, ne, also Heterosexualität, großartige Sache. Soll überhaupt nicht in der Krise sein.
In Julia Shaws Buch ist das ja auch dann wieder sehr anschaulich beschrieben, wie das, wie eben obligatorische Zwangsheterosexualität sich auswirken kann auf Beziehungsnormen und so weiter. Und es eben sehr viele Leute, das kann man an der Zahl von Seitensprüngen oder Affären, die jeder und jede haben soll, wie sie wollen, die nur oft natürlich auch für Unglück sprechen, weil Menschen es nicht schaffen, ihre Identität so zu leben, dass sie mit anderen offen diskutieren können oder so. Und das fand ich auch in Julia Shaws Buch eben sehr, sehr schön dargestellt, dass sich der Zwang so schnell einschleicht, glaube ich, in Heterosexualität. Und dass deswegen die Diskussion beispielsweise von Bisexualität oder überhaupt von anderen Entwürfen so befreiend für alle Lesenden sein kann. Jetzt frage ich noch eine Sache zum Schreiben, weil dieses Buch jetzt eben gerade da ist und Ihr Buch, Herr Gammal, vor einem Jahr. Und in Ihrem Buch, Julia Shaw, erzählen Sie, dass Sie über Bisexualität auch sehr offen bereits an ganz vielen anderen Orten nach und nach gesprochen haben, unter anderem eben im Arbeitsumfeld, im akademischen Umfeld. Trotzdem ist das Buch schon dadurch sehr besonders, dass es eben nicht einfach nur analytisch als Sachbuch einen Gegenstand erzählt, sondern dass Sie immer wieder auch von eigenen Erfahrungen erzählen und wie es Ihnen selber gegangen ist, von Suchen nach sich selbst. Hat das eigentlich großen Mut gebraucht oder wie war dieser Prozess, dass Sie diese Form gefunden haben, die ich sehr gut fand beim Lesen?
Ich glaube, das ist meine Standardform. Also ob ich über das Thema Böse schreibe oder über Gedächtnis, ich bringe mich selber da immer mit rein, weil ich glaube, damit der Leser einem vertraut, muss man auch selber ein bisschen was preisgeben. Und dann ist der Leser eher mit dabei oder die Leserin. Und das war hier genauso. Und was mir tatsächlich wichtig war, ist, dass es ja meine persönlichen, Memories, meine persönlichen Erfahrungen da auch mit dabei sind, als Beispiele, aber nicht als als die einzige Erfahrung. Also es war mir auch ganz wichtig, dass es nicht nur autobiografisch ist, dass ich eher, auch mehr als in anderen Büchern, Menschen selber reinbringe. Also ich habe auch viel mehr zitiert in diesem Buch, absichtlich, weil ich wollte, dass ihre Stimmen, die fast nie gehört werden von diesen ganzen ForscherInnen, dass sie wirklich drin stehen, so wie sie in der Originalverfassung waren. Also ich wollte wirklich, dass es so ein Chorus von, so ein Orchester von Bi-Stimmen ist und nicht nur meine Erfahrung, weil das ist doch viel, viel interessanter und viel wichtiger. Also ja, es war, ob es Mut braucht, ja schon, aber ich würde mich jetzt nicht als mutig sagen. Ich glaube, inzwischen bin ich weit genug in meiner Identität und bin auch schon offen länger, dass ich hoffe, dass es eher inspiriert, dass andere sagen, hey, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Oder hey, vielleicht kann ich mich auch outen. Oder hey, es gibt Menschen in der Wissenschaft, die auch so sind wie ich. Weil das hat mir gefehlt, als ich jünger war. Es gab keine bisexuellen, es gab keine queeren Menschen, geschweige denn bisexuellen Menschen. Und ich glaube, das hätte mir geholfen. Also ich hoffe, es inspiriert andere. Ich hoffe aber, dass sie auch nicht meine Erfahrungen sehen als irgendwie, so muss es sein, weil meine Erfahrungen sind oft außergewöhnlich und viel wichtiger ist, was die ForscherInnen über dieses Thema sagen.
Ja, ich glaube, in diesem Hin und Her, dass da eben intersektional auch ganz, ganz andere Geschichten hineingewoben sind, dass sehr viele verschiedene Stimmen wie in einem Chor auftauchen, ist es dann eben so bedeutsam, dass gleichzeitig die eigene Geschichte auch vorkommen kann. Ich gebe die Frage eigentlich einfach weiter, Herr Gammer. Ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben ein Geschichtsbuch gelesen, das so geschrieben ist wie Ihr Buch. Das war für mich eine absolut verblüffende und großartige Erfahrung, weil Geschichtsbücher ja häufig tatsächlich eigentlich ein bisschen von oben herab versuchen, die Sachen einzuordnen und irgendwie auf dem Feldherrnhügel stehen. Und hier ist eben dieses Verfahren, was Julia Shaw gerade sagte, dass so ein Chor von Stimmen sehr feinfühlig und sehr zart eigentlich immer wieder vorkommt, dass Menschen aus verschiedenen Generationen und ganz unterschiedlichen Schicksalen immer wieder ihre Geschichten erzählen und da dann auch gar nicht so geguckt wird, auch nur auf Lebensstationen, sondern ganz viel darauf, wie es den Menschen da wirklich gegangen ist, psychisch und von den Gefühlen her. Ist diese Form, bei der sie dann auch am Ende vorkommen und nochmal von sich erzählen, ist diese Form denn etwas, war das auch ein Anschlag darauf, wie normalerweise eine solche Geschichte erzählt werden würde? Ist das schon auch ein Buch, das so ein bisschen sagt, wir müssen die Geschichte der Bundesrepublik ganz anders erzählen?
Also auf alle Fälle können wir. Also danke erstmal für das Kompliment. Freut mich, dass Ihnen das Buch gefallen hat. Es hat also zwei Gründe. Das eine ist so eine queer-feministische Tradition, auch Geschichte zu machen, die eben immer davon ausgeht, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie das Persönliche draußen zu halten und dann vermeintlich höheren Grad an Objektivität zu erreichen, sondern dafür plädiert, die eigene Position mitzudenken und mitzureflektieren. Ne? Das ist genau dieses Hin und Her, dieser Gesprächscharakter von Forschung, der damit ins Spiel kommt, dass das heißt, man bringt seine eigene Subjektivität als Forschender mit ein. Und das Zweite ist natürlich Oral History tut das auch. Also diese Geschichte machen mit den Erzählungen von Menschen, deren Biografien man aufzeichnet und dann mit in ein Buch bringt. Und also da ist es ja schon in der Situation angelegt. Ne? Es ist ein Gespräch. Ich kann ja nicht so tun, als wäre ich da nicht mit dabei gewesen bei dem Gespräch über das Leben der Leute, für die mit denen ich gesprochen habe. Also wäre vollkommen hirnrissig, so zu tun, als wäre das unabhängig davon, wer ich bin und wie ich bin. Und sozusagen nochmal eine Stufe höher heißt es sozusagen, Objektivität gibt's nicht, wenn wir Subjektivität subtrahieren, sondern Objektivität, wirkliche Objektivität, ganz nur geben, wenn wir Subjektivität ernst nehmen und immer mitreflektieren. Das ist sozusagen das theoretische Argument an der Stelle. Und dann ist eben der Feldherrnhügel ist ein schönes Gegenbild. Ne? Also der Feldherrnhügel ist geht fehl. Also das würde ich schon sagen, auch bei anderen Geschichten, die eher politische Geschichten sind oder wo es um Parteiengeschichte geht oder Geschichte der Demokratie oder Wirtschaftsgeschichte. Das sind auch natürlich auch wichtig und die sollen auch anders erzählt werden. Aber diese Vorstellung, dass man von oben als Historikerin sozusagen den kompletten Überblick haben könnte, das ist ein Phantasma. Und da sollte man dann wirklich auch mal drüber nachdenken und versuchen, dann andere Formen des Erzählens zu finden. Und wenn diese anderen Formen des Erzählens dann auch ein breites Publikum finden, ist es natürlich umso besser. Ob es ein Chor der Stimmen ist, das ist ja das Gegenbild zum Feldherrn Hügel, ist jetzt der Chor, bin ich mir nicht ganz sicher. Kommt darauf an, wie koordiniert der Chor ist. Also wenn das auch ein dissonanter Chor sein darf, dann bin ich bei dem Bild des Chores mit dabei.
Stimmt.
Ja, danke schön für diese beiden Darstellungen. Ich frage jetzt noch eine kurze Frage zum Schluss. Und die geht erstmal an Julia Shaw. Ist das eigentlich ein optimistisches Buch? In dem Buch wird ja auch ganz viel beschrieben. Sie haben das ja schon gesagt, darüber, wie die Lage auf der Welt ist, was in anderen Ländern passiert, wie überhaupt die Rechte stehen. Ganz viele Statistiken werden ausgewertet. Es gibt auch ganz, ganz viel Bedenkliches. Aber was ist Ihr Grundgefühl diesem Buch gegenüber? Was bewirkt das und was erhoffen Sie sich damit?
Ich hoffe, dass es Augen öffnet, also dass egal, was für eine Sexualität man selber hat, dass man dieses Buch liest und wahnsinnig viel über sich selber lernt und über die Welt auch andere Sexualitäten lernt, aber vor allem über sich selber. Und dass man Fragen stellt, die man sich wahrscheinlich nie gestellt hat. Ich hoffe auch, dass es ja einen wütend macht. Es soll einen zum Teil wütend machen und die Augen zu öffnen kann auch schwierig sein. Also es ist nicht so, also hinschauen und sagen, ah, da gibt's ein großes Problem. Das kann auch wehtun. Aber insgesamt hoffe ich schon, dass, und das höre ich auch in den Rezensionen bisher, ist, dass Menschen sagen, vor allem Menschen, die bi sind, sagen, so ein Buch habe ich noch nie gelesen. Also ich fühlte mich so validated, so gesehen. Und das hoffe ich. Und ich hoffe, dass im Endeffekt es auch benutzt werden kann, um für Rechte zu kämpfen, damit wir diese Wut in Action ändern, verwandeln können und sagen können, hey, wir haben jetzt mehr Informationen und mit dieser Information gehen wir jetzt in die Welt und erzeugen etwas Positives. Und ja, hoffentlich auch denkt man selber, hey, vielleicht ist mein eigenes Herz jetzt ein bisschen offener und ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen auch was Positives. Also es soll durchaus optimistisch und positiv im Endeffekt sein. Aber da gibt's halt, ich rede auch in dem Buch über Stadien, dass man diese so ein bisschen einen Prozess durchmachen muss und erstmal durch diese Stadien dahin zu dem Glück kommt.
Das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, weil, und das ist ja der Schluss deines Buches, ne? Und dann ist irgendwie eines der Stadien ist Wut und danach das finale Stadium ist Frieden. Und ich dachte, was ist mit der Wut in dem Frieden? Jetzt weiß ich, die Wut ist da noch da. Die muss nicht verschwinden oder aufgehoben sein im friedvollen Glück. Das würde ich, so würde ich das auch sagen, ne? Und bei der Wut geht es eben dann um verschiedene Sachen, oder man kann auch sagen, bei dieser nach wie vor bestehenden Notwendigkeit, sich zu organisieren und politisch zu kämpfen. Asyl, Flucht, queere Geflüchtete, ist das ja auch, was in deinem Buch auch auftaucht, diese ganze Frage nach queeren Menschenrechten, auch im globalen Kontext, ist natürlich eine wichtige Frage, aber auch also zum Beispiel finde ich in Deutschland nach wie vor die Debatte über Trans und die gesetzliche Regelung von Transgender, das Gesetz heißt immer noch Transsexuellengesetz, glaube ich, also diese da gibt es nach wie vor große Fragen und wichtige Anliegen, die auf der Agenda stehen bleiben sollten. Die Ehe, die Öffnung der Ehe für Konstellationen mit mehr als zwei Menschen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist eine Diskussion, die kommen wird. Und dann ist, glaube ich, Erziehung, Schule, also diese sicherzustellen, dass Wissensbestände zugänglich bleiben. Im breitesten Sinn. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns weiterhin beschäftigen wird.
Ja, das glaube ich auch. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung nochmal. Und ich glaube tatsächlich, dass in diesen beiden Büchern so viel davon steckt. Und man wünscht den beiden viele, viele, viele Lesende. Bi von Julia Shaw erscheint genau jetzt. Ist, glaube ich, ein Buch, über das viel geredet werden wird, das viel diskutiert werden wird. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen beiden hier sprechen zu können für Hansa Rauschen. Dankeschön für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Danke.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.